Hallo Stuttgart-Fans, ergötzt euch an meinem Leid. Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frag Calcio. Euren Fragen, unseren Antworten, irgendwann in der Woche zwischen Montag und Mittwoch. Fragen könnt ihr am einfachsten stellen im Calcio Berlin Community Tab. Und wenn ihr mich in diesem Trikot hier sitzen seht, dann wisst ihr, irgendwas ist schiefgelaufen. Oder wie dieses Meme mit der Maus eins sagte, scheiße, was passiert. Ich habe eine Wette verloren. Ich habe gesagt, wenn der VfB Stuttgart tatsächlich Vizemeister wird, dann mache ich ein Frag Calcio im Stuttgart-Trikot. Und das ist hiermit, sei hiermit erledigt. Ihr wisst, ich nehme das ernst mit dem keine Trikots von anderen deutschen Vereinen tragen. Von daher war das ein großer Einsatz für mich. In 8 Jahren, glaube ich, habe ich einmal eine Wette verloren und ein Daily News im Lautern-Trikot gemacht. Und jetzt das zweite Mal in einem anderen Trikot. Diesmal ist es der VfB Stuttgart. Und passend dazu die erste Frage von Master TLP auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du ein VfB Stuttgart-Fan? Danke. Und da kann ich sagen, 0. Würde ich mal behaupten. Also mehr als von anderen Vereinen in der Liga, aber Fan bin ich nur von Eintracht Frankfurt. Und die nächste Frage ist auch eine gute Sache, kommt von Demiri 913. Guten Tag, vermute ich. Passend zum Trikot wollte ich mal fragen, was seine Prediction für den VfB in dieser Saison ist. Nach dem Fehlstart in diese Saison, geht es weiter nach oben oder bleibt es ein harter Abstiegskampf? Schöne Grüße vom Neckar. Und also, keine Ahnung, ne? Ich habe ja immerhin eine Wette verloren, die mich dazu geführt hat, dass ich dieses Trikot tragen muss. Aber die Angst des Abstiegskampfes, die kann ich, glaube ich, den Stuttgart-Fans komplett nehmen. Also machen wir es mal so. Der VfB Stuttgart spielt bis dato eine Saison, die statistisch nahelegt, dass sie relativ viele Tore erzielen werden. Und wenn man relativ viele Tore erzielt, steht man meistens nicht ganz schlecht da in der Bundesliga. Gegen Mainz 05 waren es, glaube ich, entweder im hohen Viererbereich, wenn nicht sogar 5 Expected Goals. So ein Spiel geht dann 3-3 aus, ist bitter, aber ich glaube einfach nicht, dass der VfB Stuttgart mit diesem fußballerischen Grundgerüst, das man im letzten Jahr geschaffen hat, wo man natürlich Verluste hinnehmen musste und natürlich schwerwiegende Verluste, natürlich wiegen die auch schwerer beim VfB Stuttgart. Da entsteht eine Mannschaft mehr oder weniger aus dem Nichts und dann wird die in großen Teilen entkernt. Ito, Anton, Girassi, sehr, sehr wichtige Spieler, die den Verein dann verlassen. Und dennoch gucke ich diesem VfB Stuttgart bei der Arbeit zu und denke, die werden dieses Jahr um den europäischen Wettbewerb in der Bundesliga mitspielen. Und da bin ich auch nach 2 Spieltagen und nur einem Punkt vom VfB nicht so richtig bereit, davon abzurücken. Der VfB spielt ganz klar, ich sag mal Top 5, wenn es darum geht, den fußballerischen Ansatz zu bewerten von Bundesliga-Mannschaften. Und deshalb würde ich sie irgendwo einordnen im Bereich eben 5 bis 8. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben nicht ganz für die erneute Vizemeisterschaft reicht. Wenn die das nochmal gewinnen, dann macht Krögi ein Frag Calcio im Stuttgart-Trikot. Aber ich denke nicht, dass der VfB sich große Abstiegssorgen machen muss. Aber klar ist eben auch, es müssen noch ein paar Dinge ineinander greifen. Die Abwehrreihe muss neu formiert werden, die müssen sich finden. Ich fand Chase da wirklich ganz gut in seinem ersten Spiel. Jetzt haben wir das erste Bundesligaspiel und Demirovic gesehen. Niklas hat sich die Hände gerieben, wie eine Fliege hat er gemacht zu Hause. So hat er da gesessen. Aber der VfB wird sich fangen. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Und die kommt von Fle Flau. Moin, Nikolidis. Kurz Grieche geworden. Kannst du eine kurze Einschätzung zum taktischen Kniff mit Kimmich als Hybrid, RV, DM und Libero geben? Grüße vom Fuße der Ostalb. Liebe Grüße an die Füße. Guck mal, spannend, ne? Hier Nikolidis, quasi die Vergriechisierung meines Namens. Und wer ist die letzte große Mannschaft, die mit einem Libero einen Titel gewonnen hat? Es ist Griechenland 2004. Joshua Kimmich gegen den SC Freiburg. An dieser Stelle sei mal ganz kurz erwähnt, der SC Freiburg hat Stuttgart und Bayern, 2 der 4 fußballerisch besten Mannschaften Deutschlands an den ersten beiden Spieltagen und schlägt sich in meinen Augen gegen beide Mannschaften sehr beachtlich. Aber der Trick mit Joshua Kimmich als RV/ZM, der ist bei den Bayern ganz gut aufgegangen. Denn Joshua Kimmich hat im Ballbesitz, und da waren die Bayern nun mal die meiste Zeit, einen klassischen DM gegeben. Ich würde sagen, hinter Alexander Pavlovic, je nach Situation auch in der Dreierkette zwischen Min-Jae Kim und Upamecano reingefallen. Und das macht natürlich daher Sinn, dass du Joshua Kimmich spielst, Stärke, Spielintelligenz damit nutzt, die natürlich auf der RV-Position ein klein wenig verloren ist. Seine Laufstärke kannst du ein bisschen ausnutzen. Und so schaffst du es eben, dass du die RV-Position mit einem guten Spieler bekleiden kannst und trotzdem Joshua Kimmich Stärken im Zentrum betonst. Jetzt sagt man das so und relativ schnell kommt man zum Schluss, naja, wie ist das denn möglich, RV und ZM gleichzeitig? Und da ist es, glaube ich, wichtig, darauf zu gucken, was Joshua Kimmich selbst gesagt hat. Und das war so sinngemäß, naja, das lag schon heute auch am Gegner, dass wir das so spielen konnten. Und was meint er damit? Sein direkter Gegenspieler, der linke Flügel der Freiburger, ist Grifo, Vincenzo Grifo gewesen. Und Vincenzo Grifo ist alles außer einem klassischen Winger. Das ist ja niemand, der an der Seitenlinie klebt und der damit den Gegenspieler, in diesem Fall Joshua Kimmich, dazu zwingen würde, sich die ganze Zeit auf dieser Rechtsverteidigerposition aufzuhalten. Das hat es leichter gemacht und dann natürlich, muss man dazu sagen, gegen den Ball Serge Gnabry mit sehr, sehr viel defensivem Einsatz, der diese Position dort gecovert hat und auch dafür gesorgt hat, dass Joshua Kimmich eigentlich nur auf die RV-Position zurückgegangen ist, wenn klar wurde, für Gnabry ist der Weg ein bisschen zu weit von vorne dort nach hinten auf die Position. Und das betont nochmal, erfordert sehr, sehr viel Spielintelligenz von einem Spieler, der das so begleiten soll. Das hat Joshua Kimmich. Und die positiven Aspekte sind eben, du betonst Joshua Kimmichs Stärken, ja, du bindest ihn da ein und du gibst Unterstützung im Spielaufbau den beiden Innenverteidigern, die bis auf die Knochen verunsichert agieren, Dayo Upamecano und Min-Jae Kim. Von daher fand ich das einen sehr, sehr interessanten Kniff. Ist ja auch wirklich nichts Neues, muss man auch mal sagen. Vincent Kompany hat da einen interessanten, spannenden Kniff angewendet, aber Joshua Kimmich hat das in der Vergangenheit schon so gespielt und die Idee des inversen Außenverteidigers, der auf die Sechserposition kippt, die ist nun wirklich, wenn man sich im Weltfußball in den letzten Jahren ein bisschen umschaut, ja gar nichts Neues. Unter Pep Guardiola gerne gesehen gewesen, also durchaus ein bekannter taktischer Kniff. Ich glaube, dass wir das häufiger sehen werden bei den Bayern, gerade in der Bundesliga. Aber je mehr die andere Mannschaft den Anspruch hat, mitzuspielen, den Anspruch hat, den Ball zu dominieren, desto weniger wird der FC Bayern in der Lage sein, das so zu spielen. Ne? Denn wenn du auf eine Mannschaft triffst, die dich dauerhaft weit auseinanderzieht, die dauerhaft den Flügel besetzt und den Ball gut laufen lässt, davon gibt es nicht viele, die das auf dem Level gegen den FC Bayern machen können. Aber man wird auf sie treffen in dieser Saison. Und dann musst du natürlich deine RV-Position auch dauerhaft besetzen. Jetzt ist der Kniff auch einmal bekannt, ne? Und da werden wir durchaus Trainer sehen in den nächsten Wochen und Monaten, die versuchen werden, genau das zu exposen. Aber der FC Bayern in diesem Spiel über lange Strecken ohne klassischen Rechtsverteidiger. Und das hat zumindest, wenn man jetzt auf Joshua Kimmich schaut, gut funktioniert. Auch wenn das Gesamtspiel des FC Bayern gerade dann im offensiveren Drittel nicht so richtig gut war. Und dazu noch, na, für alle, die sich fragen, warum macht man das denn überhaupt? Naja, also nochmal, die RV-Position musste nicht dauerhaft bedeckt werden, weil Vincenzo Grifo sich gerne ins Zentrum orientiert, mal wie eine zweite Spitze agiert, sich mal fallen lässt, einfach einen großen Bewegungsradius hat, aber eben selten erfordert, dass man da auf der RV-Position dauerhaft klebt. Und was bringt es den FC Bayern für einen Vorteil? Nicht nur, dass du Kimmich Stärken betonst, sondern du hast deshalb eben die Möglichkeit, dass sich die Mittelfeldspieler, die diese Position sonst halten sollten, nach vorne orientieren können. Pavlovic, haben wir gesehen, hat sich häufiger mal vorne eingebunden, hat häufiger versucht, vorne mitzukombinieren. Das ist der Gedanke dahinter. Dieser Teil des Kniffs ging noch nicht so richtig auf, aber insgesamt spannend und ich glaube durchaus auch etwas, was wir in der Zukunft bei den Bayern noch ein paar Mal sehen werden. Nächste Frage kommt von Kenoschefold5588. Servus Nico. Kleines Gedankenexperiment. Die habe ich besonders gerne. Meine Gedanken experimentieren. Wenn es eine Sonderausgabe der WM geben würde, bei der immer zwei direkte Nachbarländer zusammen eine Mannschaft stellen würden, welches Länderpaar hätte dann die besten Chancen auf den Titel? Grüße aus dem Ort, in dem Albert Einstein gezeugt wurde. Was weiß ich, wo Albert Einstein wieso ist es überhaupt bekannt? Wo wurde Albert Einstein? Ich mache Live-Recherche. Wo wurde Albert Einstein gezeugt? Nicht gefunden, Google. Also, Ich sag ganz ehrlich, dazu findet man schon mal nichts. Also geboren ist er in Ulm. Ja? Bist du jetzt Ulmer? Weil, das ist schon wieder so eine Sache, ihr wisst ja, das ärgert mich ein bisschen, wenn Städte oder Gemeinden oder was auch immer sich mit Dingen schmücken, die so kaum falsifizierbar sind, wo du kaum sagen kannst, das stimmt doch gar nicht. Und zu sagen, bei uns wurde Albert Einstein gezeugt und wir reden hier von Geburtsjahr 1879, ist in meinen Augen ein mutiges Statement, wenn man nicht dabei war. Und das halte ich bei 150 Jahren in der Vergangenheit dann doch für relativ schwierig. Welches Länderpaar hätte die besten Chancen auf den Titel? Es gibt drei langweilige Antworten und dann noch ein Sondergimmick von mir. Wir gucken nach Südamerika. Gemeinsame Grenze Argentinien, Brasilien. Ja, das wäre mit Sicherheit ordentlich, auch wenn natürlich aktuell das eine ziemlich blau-weiße Auswahl wäre. Ich glaube nicht, dass wir fünf Brasilien-Spieler finden, wenn wir die Top 15 Spieler aus Argentinien und Brasilien aufzählen. Ein paar würde es natürlich schaffen und es wäre mit Sicherheit eine Mannschaft, die sehr, sehr spannend wäre. Aber ich glaube, die beiden, oder es gibt nochmal, es gibt jetzt die, das wäre Platz 3. Jetzt gehen wir auf Platz, geteilter Platz 2 geht an Deutschland, Frankreich. Und ich sage einfach, der geht auch an Italien, Frankreich. Weil die natürlich Mannschaften stellen können, jeweils Deutschland, Frankreich und Italien, Frankreich, wo einfach jede einzelne Position mit einem Weltklasse-Spieler besetzt ist. Ich meine, das können die Franzosen schon alleine. Aber es gibt mit Sicherheit, gerade aus Deutschland, Musiala, Wirtz, ein, zwei Spieler, die eine Chance hätten. Aber die unschlagbare Kombination wäre in meinen Augen Frankreich-Spanien. Also, Frankreich-Spanien ist von der Besetzung her, von den Namen her, also das kannst du vergessen. Was willst du denn da machen, wenn der Kylian Mbappé, Lamine Yamal und Nico Williams gemeinsam auf dich zu galoppieren? Da gehst du in Deckung und hoffst, dass es bald vorbei ist. Aber viel mehr tust du da nicht. Von daher ist für mich die Doppelnation, die die beste Chance auf einen WM-Titel hatte bei so einer Kombi-WM, Frankreich-Spanien. Aber, ich habe schon ein paar Mal gesagt, und heute habe ich es gemacht, ich habe die Combined 11 von Serbien und Kroatien erstellt. War gar nicht so einfach und ich habe ein paar Personal Favorites mit reingebracht. Die sind mit Sicherheit kein WM-Favorit. Aber das ist eine Mannschaft, von der ich mir jedes Spiel angucke. So viel kann ich sagen. Und die stellt sich auf wie folgt im 5-3-2. Im Tor habe ich mich noch für Livakovic entschieden. Glaube, das ist vertretbar. Die Dreierkette von links nach rechts liest sich, und das ist eine relativ junge Dreierkette, Gvardiol, Pavlovic, Sutalo. Hab mich für Sutalo entschieden, brauch überhaupt mal eine gute Saison bei Ajax, aber ist ganz klar ein großes Talent. Srinja Pavlovic, glaube ich, da werden wir dieses Jahr eine richtige Leistungsexplosion sehen. Und bei Gvardiol, ich glaube, da müssen wir nichts sagen. Auf der rechten Seite, der darf es dann gerne im eigenen Ballbesitz zu einer Viererkette machen. Josip Stanisic, in meinen Augen bei Leverkusen in der abgelaufenen Saison in die Elite europäischer Außen-/Innenverteidiger aufgestiegen und wird das mit Sicherheit gut machen. Und warum muss er das ein bisschen zur Viererkette machen? Weil auf der linken Seite Philipp Kostic spielt und ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich hätte natürlich mit einer Viererkette gehen können und Gvardiol hier links verteidigen können und ich hätte mit Sicherheit im Mittelfeld Spieler gefunden, die es eher verdient hätten als Philipp Kostic. Aber ey, wenn ich hier schon im Stuttgart-Trikot sitze, dann muss ich wenigstens einen Frankfurt-Spieler rein mogeln. Wir kommen zum Dreier-Mittelfeld und das liest sich wie folgt. Kovacic, Milinkovic-Savic, Modric. Auch da muss man sagen, man hätte statt Modric wirklich drei oder vier andere Namen nennen können, aber ich wollte ihn dabei haben. Milinkovic-Savic, keine gute EM und trotzdem wollte ich ihn dabei haben. Ich finde einfach dieses Mittelfeld Kovacic, Milinkovic-Savic, Modric, auch wenn Modric, ja, über sein Zenit ist, keine Diskussion. Ich hätte einfach Bock drauf, den Jungs bei der Arbeit zuzugucken, denn die sind alle in der Lage, Kilometer zu schrubben, die sind alle in der Lage, einen Zweikampf zu führen und sind alle mit dem Ball am Fuß wirklich schön anzuschauen. Von daher ist es eine gute Sache. Und ein weiterer Grund für Philipp Kostic ist der Mittelsturm, die beiden Stürmer, denn das hat zwar in dieser Nationalmannschaft bis jetzt selten funktioniert, aber trotzdem habe ich es gemacht. Vlahovic und Mitrovic werden von Filip Kostic gefüttert. Jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Ihr seht es hier. Livakovic, Gvardiol, Pavlovic, Sutalo, Kostic, Stanisic, Kovacic, Milinkovic, Savic, Modric und vorne drin Dusan Vlahovic und Alex Mitrovic. Das ist sie, meine Combined 11 von Serbien und Kroatien. Und ich finde es einfach eine spannende Mannschaft. Ich hatte einfach Bock auf die. Weiter geht's mit der Frage von Joshua632. Moin. Mal angenommen, es würde ab nächster Saison eine vierte Profiliga mit 20 Teams geben. Welche Vereine aus den Regionalligen würdest du am liebsten in dieser sehen? Und da dachte ich zuerst, ist ja easy, Alter. Ist ja super easy. Befüllst du halt mit den coolen Clubs von da unten. Aber 20 ist verdammt viel. Und ihr werdet an meiner Auswahl sehen, dass ich Runden gedreht habe durch die verschiedenen Regios. Wir gehen mal mit den offensichtlichen Sachen rein, okay? Mit dabei ist der MSV Duisburg. Der MSV Duisburg ist für mich eine Mannschaft, die immer zwischen erster und zweiter Liga gependelt hat sogar. Die gehören einfach nicht in die Regionalliga. Das bekloppt, wenn man drüber nachdenkt, die wollen wir dabei haben. Rot-Weiß Oberhausen ist zurück. Der KFC Uerdingen ist zurück im Profifußball. Der Wuppertaler SV, da war ich schon nicht glücklich mit. Mehr No-Brainer, die dabei sein mussten. Die BSG Chemie, jawohl. Herzlich willkommen im Profifußball. Babelsberg 03, Carl Zeiss Jena ist zurück. Der CFC aus Chemnitz ist dabei. Die Lübscher Jungs sind dabei, der VfB Lübeck. Natürlich mit dabei der SV Meppen. Die Stuttgarter Kickers, die anderen Kickers sind natürlich auch dabei. Lok Leipzig, der FSV aus Frankfurt, jetzt sind wir wirklich im Bereich, wo ich gedacht habe, huiuiui. Eintracht Trier, Hessen Kassel, Wacker Burghausen und dann habe ich noch gesehen, oh scheiße, Rot-Weiß Erfurt ist noch gar nicht mit drin, der Hallische FC ist noch gar nicht drin. Dann hatten wir 19 gute Mannschaften und auf 20 kommt die Spielvereinigung Jeddelo 2. Das ist nicht die zweite Mannschaft von Jeddelo. Die haben die Stadt Jeddelo genannt und dann haben die neue Stadt gemacht und haben gesagt, das Ding nennen wir Jeddelo 2. So nice, they had to name him twice. Oder it. Die Spielvereinigung, ist das auch Spielvereinigung? Warte mal, Spielvereinigung Jeddelo 2. Oder heißt es einfach nur FC? SSV Jeddelo 2, Freunde. Es ist der SSV Jeddelo 2. Das ist einfach ein Verein, der in meinen Augen in den bezahlten Fußball gehört. Ich bin großer Fan von der Offensive um Simon Brinkmann und Max Wegner. In meinen Augen haben die beim 1:3 gegen Meppen am Wochenende genug gezeigt, dass ich daran glaube, dass die in der vierten deutschen Profiliga überstehen können. Und ja, Jeddelo 2 mit der 53,8 Grad Arena, die wirklich so heißt, 53,5,3, dann ausgeschrieben 8, dann oben dieser Kreis für Celsius. Und dann Arena klein geschrieben. Das ist ja ein Name, als hättest du ein Hightech-Stadion da stehen. Und dann steht da Gesamtkapazität 2000, historisch Sportplatz am Kanal. Naja, Besonderheiten, Flutlicht, Glückwunsch, Glückwunsch. Das ganze Ding liegt in 26188 Edewecht. Und sagt dir dann auch schon fast alles, was du wissen musst über Jeddelo 2. Herzlich willkommen im bezahlten Fußball. Wir gehen weiter mit Dr. Doofenschmitz, der fragt, wird Paul Wanner der Shootingstar dieser Saison? Die Frage kam von Dr. Doofenschmitz, wird Paul Wanner der Shootingstar in dieser Saison? Und ich schließe eine Frage an, die von Floba, der Drachenreiter. Servus Nico, warum ist Heidenheim aktuell so stark? Es war doch eigentlich nicht zu erwarten, dass sie nach 2 Spieltagen auf Platz 1 der Liga sind und ein Torverhältnis von 6:0 aufweisen. Viele Grüße aus der Stadt mit dem größten Volksfest der Welt. Das wird ja wohl die Wiesn sein. Außer einer von euch sagt jetzt, haha, die Wasen haben aber mehr Besucher jedes Jahr, mehr Mitbewohner. Größtes Volksfest der Welt. Und wenn jetzt irgendeine von euch Städten kommt und sagt, haha, wir sind zwar nicht das Größte, wir haben nur 6 Besucher, aber es findet auf 45 Quadratkilometer statt und ist deshalb größer, dann raste ich aus. München Oktoberfest, liebe Grüße nach München. Bumm, guck, straight up. Kein doppelter Boden. Einfach ehrlich, eine ehrliche Meinung. So, Dr. Doofenschmitz und Flo bei der Drachenreiter. Paul Wanner und Heidenheim. Fangen wir an. Wird Paul Wanner der Shootingstar der Saison? er wird mit Sicherheit einer der Shootingstars der Saison. Was dafür spricht, dass er der Shootingstar der Saison wird, ist, dass die Heidenheimer ihre Offensive zwangsläufig Dingchi, Beste, Kleindienst entkernen mussten. Und sie brauchten jemanden, der in dieses Vakuum reingeht, der das auffüllt und der dafür sorgt, dass alle Tore fallen. Und Stand jetzt sieht es so aus, als könnte Paul Wanner genau dieser Spieler sein. Aber man muss da sehr vorsichtig sein. Paul Wanner hat jetzt am Wochenende ein Elfmetertor gemacht. Damit war er der jüngste Elfmeterschütze der Bundesliga-Geschichte. Ja. Das kann man zuallererst mal sacken lassen an dieser Stelle. Was das bedeutet, ist, man überträgt dort einem jungen Spieler unglaublich viel Verantwortung. Also, man muss dazu sagen, die Heidenheimer selbst, also sie übertragen ihm viel Verantwortung, weil er ein sehr, sehr guter Spieler ist. Sie halten aber medial, versuchen sie alles von ihm fernzuhalten. Frank Schmidt hat am Wochenende nochmal gesagt, ist mir viel zu viel Paul Wanner, ist mir viel zu viel, wird nur auf ihn geschaut, wir sind immer noch eine Mannschaft, der macht das genau richtig. Ich habe das Gefühl, dass Paul Wanner dass der Kopf richtig rüber auf den Schultern sitzt, dass der schon weiß, was er zu sagen hat und wie er es zu sagen hat. Der wird sich, glaube ich, nicht dazu hinreißen lassen, ohne mich läuft hier gar nichts. Fußballerisch, glaube ich, oder wenn es ums Talent von Paul Wanner geht, gibt es keine Zweifel, dass der vom Talent her eines Tages auf dem Level ist, in der Bundesliga einer der besten Offensivspieler sein zu können. Da kann er hinkommen. Ist er da jetzt schon? Schwierig zu sagen. Und meine Antwort wäre phasenweise. Und ich glaube, das ist das, was man von einem so jungen Spieler, gucken wir mal nach, 18 Jahre alt, wird am Tag vor Weihnachten 19 Jahre alt. Also der ist 18,5. Ich sage phasenweise, weil ich glaube, man kann nicht erwarten, dass Paul Wanner, der jetzt brillant in diese Saison gestartet ist, diesen Schnitt auch nur ansatzweise aufrechterhält. Wenn du dich darauf verlässt, bist du verloren. Und zwar nicht, weil Paul Wanner das Talent nicht hat, sondern weil es keine 18-Jährigen gibt, die so eine Saison bei einem Aufsteiger aufs Tablett zaubern. Ihr müsst euch mal überlegen. Gehen wir mal davon aus, großes What-If, dass Paul Wanner talenttechnisch irgendwo in der Nähe von Jamal Musiala und Florian Wirtz herumschwirrt. Top-Tier-Talent. Die waren nicht in der Lage, und natürlich ist es da auch schwieriger wegen Einsatzzeiten, aber die waren ja in dem Alter nicht in der Lage, beim FC Bayern oder bei Bayer Leverkusen Saisons zu spielen, wo sie 20 Scorer, 25 Scorer auflegen. Und Paul Wanner spielt bei einer Mannschaft, die super gestartet ist, und da kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Frage, die aber auch verhältnismäßig leichte Gegner hatte. Pauli haben wir jetzt gesehen. Pauli wird Riesenprobleme haben in dieser Bundesliga-Saison. Die machen das, was sie können, okay? Das ist aber nicht auf Bundesliga-Niveau. Die werden Probleme haben. Das ist ein sehr guter Sieg vom FC Heidenheim. Das ist ein sehr guter Sieg, das in dieser Klarheit zu machen, da nicht ins Wackeln zu kommen, das Ding runterzuspielen. Super Sieg, muss man erstmal so schaffen. Respekt. Danach spielen sie gegen Augsburg. Und auch das wieder. Es war, ich habe schon im Podcast heute gesagt, im Stile einer Spitzenmannschaft. Im Sinne von 5 Chancen, 4 Tore, nach dem 1-0 eigentlich bei Augsburg am Sonntag keine Hoffnung aufkommen lassen. Klar, die hatten die Lattentreffer, Arne Meyer, Kevin Schotterbeck, kein Thema, aber eigentlich keine Hoffnung aufkeimen lassen. 4-0 gewonnen, vielleicht ein Sieg zu hoch, aber gut rausgespielt und damit steht man jetzt bei 6 Punkten. Was will ich sagen? Man hatte 2 relativ dankbare Gegner. Man konnte vielleicht nicht erwarten, dass Heidenheim nach diesem Spieltag auf Platz 1 mit 6 Punkten steht. Aber wenn wir auf die letzte Saison schauen, und ja, die Offensive hat sich stark verändert, dann ist Heidenheim eben international qualifiziert und hat es gegen den Aufsteiger und eine Mannschaft in Augsburg gespielt, die in der Tabelle deutlich hinter ihnen waren. Man könnte also schon sagen, dass man 6 Punkte erwarten konnte von Heidenheim aus diesen Spielen. Die Heidenheimer selbst haben es nicht erwartet, wir haben es nicht erwartet. Da tun die Heidenheimer auch sehr gut daran. Mir gefällt das eh, wie die mit ihrer Rolle in der Bundesliga umgehen, das muss ich ehrlich sagen. Aber von daher ist jetzt die Überraschung, also ist jetzt keine Riesensensation in meinen Augen, dass die Heidenheimer hier 6 Punkte geholt haben. Und auch für Heidenheim wird es in dieser Saison stärkere Gegner geben. Und das gilt dann eben auch für Paul Wanner, der sehr, sehr gut aussah bis jetzt. Und ich gucke jetzt mal gerade auf die Daten, was als nächstes kommt. Moment. Und der absolut ein Breakout-Spieler sein kann. Aber auch bei Heidenheim kommt dann irgendwann ein Stint, wo jetzt kommen Dortmund, Freiburg, Mainz. Das sind alles 3 Mannschaften, die für Heidenheim schwer sein werden. Da bin ich überzeugt von. Danach kommt Leipzig. Gladbach. Dann haben wir irgendwann hinten haben wir Leverkusen, Frankfurt, Bayern. Solche Gegner kommen bei Heidenheim schon auch noch. Da werden sie erstmal die Tabellenführung verlieren. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Und da dürfen wir auch nicht davon ausgehen, dass Paul Wanner in der Lage ist, gegen diese Mannschaften so weiter zu scoren. Wenn er das tut, dann ist es absolut crazy. Und dann wird bei Paul Wanner auch in der nächsten Saison keine Diskussion darüber geführt werden, ob der verliehen wird. Dann wird man versuchen, ihn bei Bayern ranzuführen. Aber ich wäre eben vorsichtig damit mit diesem Begriff Breakout-Star, Shooting-Star. Ich glaube, er wird es sein. Ich glaube, er wird einer der Namen sein, die wir damit handeln. Ich glaube aber, wir sollten jetzt aufpassen, dass wir vom 18-Jährigen nochmal, 18-Jährigen Paul Wanner, nicht erwarten, dass er eine Mannschaft, die irgendwann auch noch ein bisschen darüber stolpern wird, dass ihnen eben diese ganzen anderen Waffen abhanden gekommen sind, von dem sollten wir nicht erwarten, dass er ganz Heidenheim jetzt für 365 Tage in dieser Bundesliga-Saison auf den eigenen Schultern trägt. Und nochmal, wenn er es macht, dann ist es umso krasser. Nächste Frage kommt von Call-in 5516. Gute Nico. Bei der Eintracht hat man jetzt in den ersten zwei Partien einen gewissen Flair gesehen, den ich und auch viele andere Fans in der letzten Saison definitiv vermisst haben. Klar, direkt nach nur zwei Spielen zu sagen, das System Topmöller greift jetzt oder funktioniert jetzt, scheint ein bisschen zu viel des Guten, aber dennoch ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Woran liegt das deiner Meinung nach? Und glaubst du, jetzt ist endlich Zeit für Toppi-Season? Mit freundlichen Grüßen aus Bad Schwalbach. Guck hier, da könntest du auch schreiben. Mit freundlichen Grüßen aus dem Ort, wo Sissi gerne Kur gemacht hat. Das war doch so, oder? Macht er aber nicht, weil wir Hessen anständige Leute sind. Wir versuchen nicht, andere Hessen an der Nase rumzuführen oder zu verwirren. Die Eintracht gucken nüchtern drauf. 3 Pflichtspiele gegen Dortmund verloren. Braunschweig verprügelt, das macht jeder. Und jetzt gegen Hoffenheim gewonnen. Alles in Ordnung. 3 Punkte aus 2 Bundesligaspielen. Wenn du vorher das Programm dir angeschaut hast, Dortmund-Hoffenheim, ist das sehr in Ordnung. Greift jetzt deshalb das System Topmöller. Also, was die Eintracht gemacht hat in diesem Transferfenster im Vergleich zur letzten Saison. Man hat mit Marmoush und Ekitike eine gesamte Vorbereitung gemeinsam gespielt. Damit hat man in der Offensive Qualität in der Startformation zusammen, wie man sie in der abgelaufenen Saison, obwohl die beiden schon ein halbes Jahr im Kader zusammen standen, nicht hatte. Verschiedene Gründe. Afrika Cup, der eine ist unfit, in der Rückrunde sich fit zu spielen, undankbare Aufgabe. Du hast eine zweite Reihe dahinter mit Can Uzun und Matanovic, die klar gezeigt haben, wenn wir reinkommen, es gibt einen Qualitätsverlust, aber keinen, der so riesig ist, dass man hier aufhören müsste, Fußball zu spielen. Hinten hat man die Abgänge vielleicht nicht 1:1 aufgefangen, wenn man auf Pacho schaut. Aber mit Christensen und Arthur Theat hat man, glaube ich, 2 Spieler reingeholt, die auch charakterlich dieser Mannschaft sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Anführermentalität. Klar, das Mittelfeld bleibt ein bisschen in Makel. Aber was ich damit sagen will, ist, die Eintracht hat die Qualität im Kader in meinen Augen nochmal erhöht. Und wenn ihr euch erinnern wollt, habe ich letztes Jahr gesagt, das ist der beste Eintracht-Kader, an den ich mich erinnern kann. Und ich sage, der Kader ist immer besser geworden. Ich war, glaube ich, mit der Bewertung des Eintracht-Kaders in der letzten Saison ein klein wenig zu hoch in der Gesamtbetrachtung. Nicht viel, ich meine, am Ende sind sie Sechster geworden und ich habe sie, glaube ich, auf 5 getippt. Damit kann ich sehr gut leben. Aber man hat eben in meinen Augen auf die meisten Schwachstellen gut reagiert. Und damit hat man etwas geschaffen, was ich ja immer, ich rede ja gerne mal von Floor und Ceiling von der Mannschaft. Und was ich damit immer meine ist, Ceiling, die Decke, ist das, wenn alles perfekt läuft, wie gut könnte es für die Mannschaft sein? Und Floor ist, wenn wirklich alles scheiße läuft, wie tief kann es für diese Mannschaft runtergehen? Und ich glaube, was man bei der Eintracht geschaffen hat, ist mit der Qualität im Vergleich zum unteren Viertel der Bundesliga, zu den Aufsteigern, zu den Mannschaften, die letzte Saison schon unten rumgekrebst hat, hat man den Qualitätsunterschied noch größer gemacht. Und deshalb glaube ich, dass die Eintracht inzwischen einen Floor hat, der vermeidet, dass du, Gott bewahre, dass es ein Jinx ist, der vermeidet, dass du ins untere Drittel, eher untere Viertel reingespült wirst. Und das ist ja schon mal was Neues, ne? Das ist jetzt auch nicht immer so gewesen. Das ist, du hast also quasi so ein Base-Level geschaffen, sag ich mal, unter das du nicht mehr fällst. Und greift deswegen jetzt das System Topmöller besser? Mit Sicherheit etwas. Ich finde, man hat jetzt gesehen, was Mario Götzes Rolle sein soll gegen die TSG Hoffenheim. Das war mir vorher unter Topmöller nicht immer klar, was die Idee ist. Und es war auch Mario Götze, glaube ich, nicht immer klar. Hat ja auch verschiedene Sachen probiert. Aber ich tue mich aus 2 Gründen mit der Bewertung schwer. Der BVB sah gegen Bremen wirklich nicht gut aus. Und Die TSG Hoffenheim sah noch überhaupt nicht gut aus. Trotz des Siegs gegen Kiel würde ich sagen, dass die TSG Hoffenheim weiterhin ein fettes Fragezeichen für mich ist, wo ich mich sehr frage, was bei dieser Mannschaft der Floor ist in diesem Jahr. Auch da sollte die Qualität reichen, aber da ist null eingespielt, da ist null Mannschaft vorhanden bis jetzt. Das ist bei der Eintracht jetzt schon da. Ich tue mich also schwer, die Eintracht-Leistung zu bewerten, weil ich mich schwer tue, die Gegner richtig einzuschätzen. Und dann ist daraus die logische Konsequenz, dass ich mich auch schwer tue, die Eintracht einzuschätzen. Ich würde Folgendes sagen. Hoffenheim hat für mich gespielt wie ein Abstiegskandidat. Ich glaube nicht, dass sie das die ganze Saison machen werden, aber das, so waren sie gegen die Eintracht. Sie haben der Eintracht das gegeben, was die Eintracht haben will. Diese Umschaltmomente. Und die Eintracht konnte, weil die Hoffenheimer nicht in der Lage waren, sie zu bestrafen, das auch in einer Konsequenz ausspielen mit einem hohen Christensen, mit einem ultrahohen Kunku, mit Götze, Ekitike, Marmoush sehr weit vorne. Man konnte ein bisschen weniger oder ein bisschen die Defensive vernachlässigen, weil die TSG nicht in der Lage war, sie zu bestrafen. Gegen Dortmund hat es nicht geklappt. Beziehungsweise, wenn man es versucht hat, wurde man dafür bestraft. Zwei genau solche Konter, wie ich sie gerade beschrieben hatte, hat man gegen den BVB kassiert. Und deshalb, das tritt für mich so ein klein bisschen auf die Euphoriebremse. Vollkommen klar ist, die Eintracht kann gegen den BVB verlieren. Es ist ja sogar so, dass die Eintracht gegen den BVB verlieren sollte. Die Dortmunder sind die bessere Mannschaft, der bessere Kader. Na, das ist Stand jetzt noch so. Aber dann kommt eben dieses zweite Spiel von Werder Bremen und du denkst dir, haben wir es denen vielleicht zu leicht gemacht? Hätten wir da mehr draus machen müssen? Hätten wir vielleicht, denn die Wahrheit ist, gegen die Dortmunder hat die Eintracht diese Umschaltmomente ein, zwei Mal gehabt, hat es aber eben nicht in letzter Konsequenz gemacht. Und wenn wir davon ausgehen, dass das System Toppi jetzt greift und die Eintracht amtierender Sechster ist, dann inkludiert das ja einen Fortschritt. Und jetzt weiß ich, dass ein Fortschritt sich nicht unbedingt tabellarisch widerspiegeln muss. Aber das wäre ja der logische Schritt, dass man sagt, die Eintracht kommt damit in die Top 5, vielleicht in die Top 4. Und das bedeutet, du musst Borussia Dortmund schlagen und im Zweifel vor Borussia Dortmund landen. Und da muss ich wirklich sagen, hat mir das Spiel gegen den BVB jetzt nicht die unendliche Hoffnung gemacht. Um das positiv zu beenden, man hat es geschafft, die Fans wieder mitzunehmen und das ist bei Eintracht Frankfurt einfach, und das ist bei vielen Vereinen auch so, ich rede aber jetzt über die Eintracht, das ist immer noch 30-40% der Miete. Na? Wenn du schaffst, dass die Fans mitgehen, das Stadion hat gekocht am Samstag gegen die TSG Hoffenheim, dann werden die Ergebnisse besser werden und wenn die Ergebnisse stimmen, wenn die Stimmung gut ist, dann wird ja auch die Kritik an Dino Topmöller natürlich gar nicht so laut werden. Die ganz große Frage, die ja verbleibt, um das zu beantworten, ist, was ist denn das System Topmöller? Und das werden wir in den nächsten Wochen, glaube ich, erfahren. Mein Bauchgefühl gerade ist, und ich bin Fan von Eintracht Frankfurt, ja, es ist definitiv ein Entwicklungsschritt genommen worden von dieser Saison zur letzten Saison, von letzter Saison zu dieser Saison. Und dennoch sehe ich, und das war jetzt gegen Hoffenheim vielleicht nicht ganz so, gegen Dortmund habe ich schon in Phasen gesehen, immer noch Teile der alten Probleme. Dieses, wenn du nicht umschalten kannst, und das wäre ehrlich gesagt dann doch bei Hoffenheim auch so, wenn du nicht umschalten kannst, im letzten Drittel viel klein-klein, wenig Zwingendes, wenig mal eine Idee aus dem Nichts, das sehe ich schon immer noch. Aber ich glaube, dass Dino Topmöller, dass ich ihm so weit Unrecht getan habe, dass ich ihn in meinen Top-2-Kandidaten hatte für die erste Trainerentlassung. Der andere war Jerry Seoane. Und ich glaube, beide Kandidaten haben sich da ein bisschen verabschiedet aus dem Favoritenfeld für die erste Trainerentlassung. Die nächste Frage kommt von Hami, 1012. Gute, da die UEFA Champions League und UEFA Europa League ausgelost worden ist, wie weit werden die deutschen Teams deiner Meinung nach kommen? Und freust du dich trotz der negativen Aspekte der Reform über die Vielzahl an Top-Duellen? Und wird es trotz komischen Formats eine UEFA Champions League Prediction geben? Liebe Grüße. Es wird eine Prediction geben, weshalb ich den ersten Teil dieser Frage nicht beantworten werde und habe diese Frage stellvertretend genommen für sehr, sehr viele Fragen, die insgesamt zum System kamen. Ganz grundlegend. Wir reden über die Champions League. Die Vorrunde waren bis jetzt 8 Vierergruppen, die gibt es nicht mehr. Stattdessen wird es nun ein Gesamtfeld geben, eine Tabelle von allen 36 Teilnehmern. Wer mitgerechnet hat, weiß, das sind 4 mehr. Und dann wird diese Endtabelle, gibt dann darüber Aufschluss, die besten 16 ziehen dann eben ins Achtelfinale ein und spielen dann ab da im kommenden Jahr die Champions, also im kommenden Jahr, in dieser Saison, aber natürlich erst in 2025, die Champions League in der K.O.-Phase wie gewohnt aus. Und nur mal ganz grundlegend, weil ich so das Gefühl habe, dass manche Leute mit dem System noch nicht ganz vertraut sind. Die Zulosung erfolgt dann nach Töpfen. Du spielst also jede Top-Mannschaft, wird auch auf zwei Top-Mannschaften treffen. Wir wissen, Barcelona spielt zum Beispiel gegen Borussia Dortmund und den FC Bayern München. Und das ist auch ganz klar so gewollt. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass du gegen Mannschaften aus den anderen Töpfen spielst. Und zwar immer. Und der langfristige Plan davon ist, wenn du da mal durchrechnest und quasi einfach nur immer Favoritensieg tippst, davon ausgehst, dass es ungefähr so ausgeht, dann ist das Ziel davon ganz klar, dass die großen Vereine oben landen und mit relativ großer Sicherheit immer unter den Top 16 Mannschaften in Europa landen. Und so wird natürlich die Wahrscheinlichkeit für eine Mannschaft wie Kopenhagen in der abgelaufenen Saison einfach ein bisschen minimiert. Und das wird minimiert, indem du einfach mehr Spieler hast pro Mannschaft. Ne? In den Vierergruppen wusstest du genau, wenn wir die hier schlagen, zweimal sind wir Dritter. Und dann müssen wir nur vielleicht da was holen und dann kann die Sensation reichen. Das wurde ein bisschen ausgemerzt. Wir gehen von 137 Partien auf 203 hoch. Die Antwort darauf ist wie immer, wenn du was nicht erklären kannst, ist die Antwort Geld. Ne? Die Champions League, oder generell die UEFA-Wettbewerbe sollen jetzt pro Saison über 4 Milliarden Euro einspielen. An TV-Rechten, an Zuschauereinnahmen, an allen Dingen, die so mit reinzählen. Und das ist natürlich ein unglaublicher Batzen. Und das ist dann auch schon die ganze Erklärung für, warum dieses System geändert worden ist. Die UEFA kriegt mehr Geld und die großen Vereine kriegen mehr Sicherheit, dass sie in den Top 16 landen. Und was kriegen sie dafür? Mehr Geld. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, der moderne Fußball, ob es auf Seiten von Pep Guardiola ist oder eben hier auf Seiten der UEFA, ist immer mehr darauf aus, den Zufall auszumerzen, kontrollierbar zu sein, steuerbar zu sein, berechenbar zu sein. Und mehr Spiele bedeutet weniger Zufall. Ich habe es ja gerade schon gesagt, in der alten System wusstest du, wenn wir vor dieser Mannschaft landen, dann geht was. Heute hast du eben mehr Spiele und du weißt, jedes Jahr, wir werden gegen zwei absolute Top-Teams treffen, gerade als Außenseiter, gegen zwei Mannschaften, die deutlich besser sind als wir, gegen zwei Mannschaften, die immer noch besser sind als wir. Und so wird es eben kleineren Mannschaften sehr, sehr schwer gemacht. Wenn du jetzt als kleine Mannschaft eben dann weiterkommst, dann ist es umso krasser, weil du danach sagen kannst, hier, diese Favoriten oder diese Mannschaften, die besser waren als wir, haben wir gefällt. Aber es wird eben immer weniger werden. Es gab ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe, da gab es eine statistische Auswertung, wie wahrscheinlich ist das Weiterkommen der Mannschaften. Und diese Top 16, das hat sich halt so gelesen, wie du halt aktuell die 16 größten Vereine Europas wahrscheinlich listen würdest. Mit der kleinen Ausnahme, dass, ich weiß nicht, ob der VfB Stuttgart aktuell ein Top 16 Verein in Europa ist, aber Stuttgart war auf 16, glaube ich, auch dabei. Aber du hast da wirklich draufgeschaut und gesagt, ja, okay. Also das wäre dann genau die K.O.-Runde, wie man sie sich vorstellt, wenn man einen dieser Vereine führt. Und das ist eben der Gedanke dahinter. Die Champions League-Prognose wird es trotzdem geben. Ich kann mich auch nicht davon freimachen, dass ich trotzdem mich wieder auf die Champions League irgendwie freue. Und wir müssen ja jetzt erstmal abwarten, wie es dann in der Realität aussieht. Aber klar ist eben, es ist ein System gegen die Außenseiter. Und damit gehen wir zur letzten Frage. Die kommt von Julian 9653. Moin Nico, Liverpool sieht unter Arne Slot bislang sehr gut aus. Nach 3 Spielen haben sie 9 Punkte und kein Gegentor. Glaubst du, Liverpool hat diese Saison wieder eine realistische Chance auf den Meistertitel? Grüß aus der Schweiz. Grüß aus der Schweiz. Grüß aus der Schweiz. Grüß aus der Schweiz. Ich versuche. Grüß aus der Schweiz. Slotty doesn't know that Liverpool can win it all next season. Gibt nichts Peinlicheres als diese englischen TikToker und Instagrammer, nicht die Fußballfans, geht nicht um Fans, die da im Stadion rumhängen, die bei jeder Gelegenheit einen neuen Song über den Verein schreiben und dafür irgendeinen Popsong abwenden, abdichten, was auch immer, ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe mir Arne Slot nochmal genauer angeschaut und ich muss wirklich sagen, dass das mir sehr, sehr gut gefällt. 4-3-3 mit dem Ball, 4-3-3 gegen den Ball, 2-4-4 mit dem Ball. Mit Alisson eingebaut im Spielaufbau. Bedeutet, LFC, so wie ich habe es jetzt gegen United insbesondere angeschaut, da sind die wirklich in ihren letzten beiden Linien, wenn die also mit Ball in dem 2-4 stehen und dann ihr euch den Keeper in diese zwischen die beiden Verteidiger noch reinrechnet, haben die da 7 Aufbauspieler und sind damit einfach komplett unpressbar. Weil, wenn du jetzt dich entscheidest, okay, wir gehen da Mann gegen Mann rein, wir wollen die im Aufbauspiel hindern, dann hast du 7 Mann da vorne gebunden und hinten spielst du 1v1, Mann, 1v1, Mann gegen Mann, gegen Mo Salah, Luis Diaz, Szoboszlai, Jota, Nunez, wer auch immer es sein soll. Einer der besten Offensiven der Welt. Das ist schwierig.
Schwierig!
Und was Liverpool jetzt geboten hat, gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Außenverteidiger vor dem Gegner hochzubinden, draußen zu isolieren, immer wieder ein 1 gegen 1 zu zwingen, dafür zu sorgen, dass die nicht im Zentrum unterstützen können, hat ja auch gegen United extrem gut funktioniert. Ne? So taucht Trent dann auf beim abgepfiffenen 1-0, beim gegebenen 1-0, lässt sich der Außenverteidiger nicht isolieren, will im Zentrum helfen, deswegen ist Mo Salah dann frei durch. Und fußballerisch, das, was Arne Slot macht, wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Aber, was meine große Sorge ist, Liverpool hat 23 Spieler im Kader und City hat auch nur 24. Aber bei City hat man eher das Gefühl in den letzten Jahren, und vielleicht tue ich da Liverpool auch Unrecht, dass sie einfach auch unbegrenzt aus der eigenen Akademie nochmal nachlegen können. Und wenn ich jetzt auf die Top 11 von Liverpool gucke, oder sagen wir auf die Top 16, und dann sage, die bleiben alle fit, die gesamte Saison, die müssen nicht wechseln, die müssen nicht rotieren, die können spielen, dann sehe ich Liverpool in der Lage, um den Titel mitzukämpfen. Da das aber nicht der Fall ist, habe ich so meine Zweifel, ob man diesen Juggernaut, der City ja nun einfach wirklich ist, über 38 Spiele so wirklich in Zaum halten kann. Gefällt mir richtig gut. Ich hätte nicht gedacht, dass Liverpool so schnell die Transition schafft von Klopp zu Slot, der auch wirklich ein bisschen nochmal andere Ideen hat, der auch natürlich davon profitiert, dass er noch nicht so lange da ist und dass er jetzt Dinge wieder machen kann, die bei Klopp eben schon einmal quasi den Zyklus durchlaufen waren, schon gemacht und weiterentwickelt, und Slot kann jetzt quasi ein paar Dinge neu machen, die bei Klopp vor ein paar Jahren schon gut funktioniert haben. Und deshalb habe ich wirklich, nachdem ich mir das ein bisschen angeschaut habe, bei Liverpool ein gutes Gefühl, aber ich habe irgendwie Sorge und vielleicht auch einfach gebranntes Kind, dass ich nicht dran glaube, dass man City so einfach schlagen kann. Deshalb sage ich, es wird ein langer, langer Weg für Liverpool, und ich sage, sie werden dieses Jahr nicht Meister. Ich glaube, das ist auch kein Hot-Take. Was ein Hot-Take ist, ist zu sagen, das war's von mir für heute, und trotzdem sage ich jetzt noch was.